Herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski, ihrem marktradikalen Gute-Laune-Format mit Herz.
Wir nehmen Mittwoch schon auf, ausnahmsweise.
Ja.
Und gerade wird, glaube ich, Lützerath gestürmt, ne?
Genau. Dort finden auch wieder, wie heißt es so schön, gruppendynamische Prozesse statt mit allem drum und dran. Molotow-Cocktails, ja. Böllern und
Aktivisten treffen auf Polizisten.
Ja, die man ja laut Unwort des Jahres nicht mehr Klimaterroristen nennen
darf. Nein, die haben zwar Molotow-Cocktails und die militantesten von ihnen haben sich in den Häusern verschanzt.
Ja.
Aber es sind keine Klimaterroristen, nein, es sind Aktivisten.
Es sind Aktivisten, sind ja, es ist wichtig, dass man das mittels des Unwort, der Nominierung des Unwortes des Jahres kenntlich macht. Ja, ich hatte es ja in meiner Wortmeldung kurz erwähnt, hier sollen die Bürger entsprechend eingenordet werden, wie sie die Dinge zu sehen haben und wie nicht. Ja, und bei den Klimaaktivisten / Terroristen hat man es jetzt ganz deutlich gemacht, egal was die da unternehmen, ob sie jetzt Molotow-Cocktails schmeißen oder sich verbarrikadieren oder millionenteure Kunstwerke verschandeln oder Straßen blockieren, Menschen nötigen, dafür sorgen, dass Rettungskräfte nicht zeitnah zu Unfallopfern anrücken können, diese dann in der Folge versterben.
Das alles ist guter politischer Aktivismus.
Das ist guter politischer Aktivismus und ja, wir werden auch eben, wie gesagt, über alle Kanäle darüber informiert, dass dem so ist, ne? Ja.
Das ist ja auch, ich glaube, es gibt immer zweimal im Jahr Wort des Jahres und Unwort des Jahres. Und das
genau.
Sind zwei so Jurys, die also linksextrem bis dort hinaus sind,
genau. Ne,
die also sowas von eingenordet sind. Das dient alles nur dem Framing, ne, dem offiziellen Framing.
Natürlich.
Dieses eine jetzt, das war mir auch nicht so bewusst, das kommt tatsächlich aus Marburg, ne, dieses Unwort des Jahres, wird in Marburg, das ist bekanntlich immer schon die schlimmste Uni von allen gewesen, wird da halt auserkoren, also da weiß man schon Bescheid. Und das ist interessant, es könnte jetzt genauso gut, gibt es glaube ich auch, es gibt so Alternativmodelle, wir haben ja auch mal drüber gesprochen, machen auch sowas mal. Ne?
Wir werden das jetzt machen.
Wort und Unwort alternativ. Nur, das wird natürlich nicht in den Medien dann verkündet werden. Ne?
Nein,
diese Sache wird in den Medien verkündet, dient dem Framing und so weiter. Und es ist genauso willkürlich, wie wenn wir das halt jetzt küren, das Wort und Unwort des Jahres. Ne? Nur über das eine wird berichtet, über das andere nicht. Auch daran sieht man wieder, die Maschine läuft wie geölt.
Ja,
ne?
ja.
Ja, die Aktivisten sind keine Terroristen, aber die Parlamentsstürmer in Brasilien, die sind Terroristen.
Die sind Terroristen. Und die hassen die Demokratie.
Ja, die sind so, glaube ich, sogar Völkermörder. Anschließend hat ja Lula gesagt, Bolsonaro wäre irgendwie ein Völkermörder.
Ganz genau, ganz genau, das hat er gesagt. Ich weiß jetzt nicht, welches Volk genau er meint. Also man könnte jetzt natürlich vermuten, dass Bolsonaro, dass Lula gemeint hat, dass Bolsonaro wohl die Ureinwohner in irgendeiner Art und Weise ausrottet, könnte man sich vorstellen. Aber man muss dazu sagen, auch Ureinwohner haben an diesen Protesten teilgenommen, also schon von Beginn an. Und auch die Ureinwohner sind Unterstützer Bolsonaros gewesen. Und darüber wollten wir uns ja heute auch ein bisschen ausführlicher unterhalten, was denn da eigentlich passiert ist. Ja?
Ich dachte, ich nutze mal den Aufschlag und spiele ihn sofort nach Brasilien zurück.
Ja.
Ne, passte gerade so gut.
Passt so gut, ja. Überall geht es heiß her.
Ja, ja.
Wundervolle Zeit.
Ja, aber es war ja wirklich, wobei ich eben noch eine Zuschrift bekommen habe, wahrscheinlich war es schon die vierte Aufführung im vierten Kontinent.
Ja.
Ich hatte immer nur drei gezählt, also Reichstagssturm, ne? Sturm auf das Kapitol, jetzt Sturm auf den Präsidentenpalast und Parlament in Brasilien. Ja. Und da hat man ganz vergessen, in Sri Lanka war ja auch sowas. Ne?
Ja,
also
das war letztes Jahr.
Vier Kontinente, vier Länder, vier Zeiten, immer wieder dasselbe Schauspiel. Mhm. Wobei ich das in Sri Lanka gar nicht einschätzen kann.
In Sri Lanka war es ja tatsächlich so, dass da der dann amtierende Präsident quasi geflohen ist, zurückgetreten ist.
Ja.
Und da ist ja jetzt ein neuer Regierungschef, der allerdings die alten Geschäfte mehr oder weniger fortführt, wenn man das so mitbekommt. Also ich weiß es nicht. Ich glaube, kurz nachdem dieser Präsident da installiert worden ist, hieß es ja auch, jetzt gibt es nur noch hier gewisse, die Proteste sind ja seinerzeit ausgebrochen, eben wegen der Rohstoffkrise. Also es gab kein Benzin mehr. Die Preise sind in die Höhe geschossen, das Altbekannte. Und dagegen sind die Leute auf die Straße gegangen. Und infolge der Installation dieses neuen Präsidenten, was wurde gemacht? Es wurde Es wurden die Treibstoffe rationiert und die hat man dann auch nur mit, ich glaube, so einem QR-Code gekriegt. Ne? Wer sich also nett verhält, hat seinen Bezugsschein bekommen, alle anderen nicht. Ne? Also man hört halt nichts aus Sri Lanka, ne? Irgendwie nicht mal über die alternativen Medien, aber ja, was soll man da machen? Ne? Ja, aus Brasilien hört man dagegen eine ganze Menge. Ja, also wie gesagt, es ist auch auffällig, also dass dieses Thema, ich hatte es dir ja am Montag auch gesagt, dass das Thema auf einmal so hochgekocht worden ist. Also keine Ahnung, es waren ja am Vormittag waren ja wirklich alle Blätter voll. Also die ganzen einschlägigen Seiten haben darüber berichtet. Tagesschau, Welt, Bild, Spiegel, alle möglichen hatten das auf ja ganz weit oben, Seite 1. Und das Framing, das war vom Allerfeinsten. Du hast ja gehört hier, die Faschisten sogar. Lula hat sie sogar Stalinisten genannt. Also
Lula hat sich Stalinisten genannt.
Lula, das ist ja mal komischerweise Lula. Ja, nee, also da wurde alles rausgelassen, was keine Miete zahlt, damit bloß nicht der Verdacht aufkommen könnte, die Demonstranten, die da unterwegs sind, hätten ein berechtigtes Anliegen beziehungsweise ein ehrbares Motiv, um da auf die Straße zu gehen. Nein, das wurde von vornherein kategorisch ausgeschlossen, dass dem so ist, eben über das Framing. Und dabei ging es doch den Demonstranten dort in Brasilien wirklich nur darum, die Unregelmäßigkeiten, die da wohl stattgefunden haben sollen, während der Präsidentschaftswahl anzukreiden. Ja, und war ja seinerzeit auch.
Darum ging es ja beim Sturm aufs Kapitol auch, ne?
Genau.
Bei dem Schauspiel 2.0. Ging es darum auch. Auch da wurde hinterher als faschistischer, auch das wurde hinterher als faschistischer Anschlag auf die Demokratie, ne, auf die große amerikanische Demokratie dargestellt. Und das wird ja wiederholt. Ne? Also, du hast recht, das ist ein Unterschied. Also das wird ja wirklich bis heute ständig wiederholt. Mhm. Auch in den deutschen Medien, amerikanischen Mainstream-Medien auch. Ne? Also das waren die bösen Trumpisten, die ganzen Faschisten, die da das Parlament gestürmt haben. Also eine unglaubliche Inszenierung, wo man dachte, das würde jetzt für die nächsten Jahre auch über Brasilien so, so in die Welt gesetzt. Aber es ist verdächtig still geworden. Das stimmt,
ist mir auch aufgefallen. Umgehend still geworden. Direkt am selben Tag noch war das Thema verschwunden.
Mag aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass die wahrscheinlich der deutsche Nachrichtenkonsument sich jetzt eigentlich für Brasilien überhaupt nicht interessiert. Ne? Also Amerika weiß man, muss man irgendwo ein bisschen zuhören, dann guckt man mal hin. Mhm. Brasilien ist so weit weg und so unbekannt für die meisten Leute hier. Vielleicht ist auch einfach ist es nicht interessant genug für
das kann sein,
den deutschen Medienkonsumenten.
Ja, und genau aus diesem Grund hat man eigentlich, ich meine, Brasilien ist doch das flächenmäßig größte Land Südamerikas. Eben
eigentlich schon, ja.
Was wir natürlich aus den letzten Wochen und Monaten mitgenommen haben, über die alternativen Medien, über Telegram, über Twitter und so weiter, hat man es ja mitgekriegt. Direkt nach den Wahlen in Brasilien hat es ja diese Massenproteste gegeben, die wirklich jedes Maß gesprengt haben, das wir jetzt beispielsweise hier aus Deutschland kennen. Also da fanden Demonstrationen mit Hunderttausenden, wenn nicht gar Millionen Menschen in zig Städten statt. Also da war wirklich das halbe Land auf der Straße. Und man hat sich ja seitens der deutschen Medien nicht genötigt gesehen, darüber zu berichten. So, und man könnte jetzt natürlich auch sagen, ja, über die Proteste im Iran hat man ja doch recht ausführlich berichtet eine gewisse Zeit lang. Auch da ist es jetzt ja irgendwie still geworden, aus welchen Gründen auch immer. So, und nichtsdestotrotz, also diese Demonstrationen in Brasilien haben wirklich über die letzten Wochen und Monate dort stattgefunden, auch in einer gigantischen Anzahl. Und da fragt man sich, ja, warum blendet man das so konsequent aus? Ja, also das lässt sich ja nicht dadurch erklären, dass man sagt, ja, das ist so weit weg, das interessiert uns nicht. Das ist ja schon mal so ein Ereignis, wo man sich fragen könnte, ja, es ist ein großes Land, es ist ein wichtiges Land, es ist jetzt nicht, kleinen Herpolzheim oder sowas. Mhm. Es ist ja wirklich ein politisches Beben, das da durch dieses Land gegangen ist. Und dann zu sagen, nö, der deutsche Konsument, den interessiert das nicht, das halte ich für zu kurz gegriffen. Mhm. Ja, also die Medien sind ja, ne, wir wissen das
wobei,
ja.
Dass die Demonstrationen ausgeblendet wurden, die kamen halt von der falschen Seite. Ne? Also ganz klar, unser Mainstream ist eben eng verbandelt, international. Ne? Es ist überall die gleiche Clique. Ne? Es ist auch in Brasilien die gleiche Clique, es ist in den USA die gleiche Clique. Und da sind natürlich, da ist die Bolsonaro-Leute sind die Bösen, die Trump-Leute sind die Bösen. Wie gesagt, Aufführung 1.0 war ja schon 2020 am Reichstag in Deutschland. Da waren natürlich die Corona-Maßnahmen-Kritiker auch die Bösen. Mhm. Ne? So, und es war jedes Mal, war es eine riesige Protestwelle, die vorher ausgeblendet wurde. Ne? Das war ja auch, also die Corona-Proteste gingen weit vorher los und es war auf dem Höhepunkt der Protestwelle, im August 2020, dieser sogenannte, dann am Abend dieser Sturm auf den Reichstag. Mhm. Dann gab es ja auch eine Riesenprotestwelle nach der Trump-Abwahl gegen Manipulationen bei der Wahl
20.
20, genau, dann Ende 20, dann. Genau, das war ja dann im Januar 21 der Sturm aufs Kapitol. Richtig. Also im Prinzip war das auch so eine Art Höhepunkt des Protests. Mhm. Trump hatte seine Leute ja dann nochmal zusammengerufen.
Ja.
So, und jetzt ist es auch nach Wochen, monatelangen Protesten in Brasilien, was im Prinzip jetzt auch so, es ist so ein bisschen explodiert, diese Protestwelle. Ne? Und klar wurden diese Proteste vorher ausgeblendet, weil es immer von der falschen Seite kam, vom deutschen Mainstream oder vom internationalen Mainstream aus gesehen, wurde es vorher ausgeblendet. So, und dann wurde es aber aufgebauscht. Ne? Mhm. Gut, Brasilien ist noch die Frage, aber zumindest kurzzeitig wurde es auch aufgebauscht. Der Reichstagssturm war ja nie einer, das war ja nur die Treppe. Ne? Das war also, die haben die Treppe hochgelassen, das war der Witz. Und es ist bis heute in Medien ständig wiederholt, der Sturm auf den Reichstag. Ne? Ja, also die bösen Corona-Gegner. Und aber man muss ja sagen, das war ja diese Wahnsinnsdemonstration damals. Das war am Abend dieser Wahnsinnsdemonstration 150.000 Leute gefühlt vor der Siegessäule. Ne? Mhm. Angeblich, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, waren es 38.000 laut Polizeiangaben. Aber es waren beeindruckende Aufnahmen so. Und eigentlich wurde diese Welle schon doch ein Stück gebrochen durch diese Erzählung jetzt. Ne? Boah, Reichstagssturm, diese bösen Demokratiegegner und so weiter und so fort. Trump wurde meiner Meinung nach wirklich jetzt nachhaltig diskreditiert durch den Kapitolsturm, der genauso inszeniert wurde. Mhm, ne? Auch da wurde eigentlich die Protestwelle gebrochen durch diese Inszenierung, wenn man so will. Und in Brasilien steht jetzt auch zu befürchten, meiner Meinung nach, dass auch Bolsonaro jetzt erledigt ist. Ne? Wenn die das Framing jetzt weiter so durchsetzen, ist halt die Frage. Ne? Weil, wofür war es am Ende gut? Ne? Am Ende ist meine These, hat es jedes Mal bei allen drei Inszenierungen tatsächlich dem Establishment genützt.
Ja, und man kann auch davon ausgehen, dass es eigentlich durch das Establishment auch inszeniert worden ist.
Das ist die große Frage. Ja, zum Teil könnte man sich das vorstellen in allen drei Fällen.
Ja.
Zumindest ist es sehr auffällig, dass die Sicherheitskräfte sich in allen drei Fällen erstmal zurückhalten, ne? Die Jungs den Reichstag hochrennen lassen und dann irgendwie die festnehmen. Dann in Washington war es ja auch ganz eindeutig, die wurden mehr oder weniger reingelassen, durften sich ein bisschen austoben, wurden dann festgenommen, ne? Und dann aber aufs Böseste wurden die dann wirklich auch in Untersuchungshaft genommen und ähnliches und wie Terroristen behandelt. Mhm. Ne? Und in Brasilien jetzt ein ähnliches Schauspiel. Es wurden schon 1200 Leute anschließend festgenommen,
die
erst wieder reingelassen wurden. Erstmal brav reingelassen wurden, durften ein bisschen ihre Fahnen schwenken. Mhm. Danach wurden sie alle kamerawirksam festgenommen und inzwischen ja wirklich ein Riesenschlag gegen die Opposition. 1200 Leute inzwischen verhaftet.
Ich meine sogar 1700.
Oder inzwischen ich gerade bei
Gateway sein. Pundit gelesen. Mhm. 1700, die da jetzt in quasi KZs verfrachtet worden sind und dort jetzt festgehalten werden. Also da geht es jetzt auch heiß her.
Insofern noch eben den Gedanken sein. Insofern hast du recht, in gewisser Weise eine Inszenierung. Da sind bestimmt Provokateure mit dabei gewesen. Die Sicherheitskräfte haben mitgespielt in irgendeiner Art und Weise. Nur, man sollte auch nicht vergessen, es gibt ja diesen Protest und es gibt diese Wut.
Ja.
Und es gibt, und das darf man eben auch nicht vergessen, weiß ich genau, bei allen dreien, habe ich so ein bisschen verfolgt in den sozialen Medien, bei allen dreien gibt es ja auch wirklich die Massen an Leuten, die da jubeln, boah, jetzt steht die Revolution bevor, jetzt wird das Parlament gestürmt, jetzt der Sieg ist unser, so ungefähr. Ne? Jedes Mal. Und falscher kann man es nicht einschätzen, weil wirklich, das ist sehr dämlich, weil jedes Mal war es am Ende eine große Niederlage für die Opposition. Ne? Also im Prinzip, wo ist man jedes Mal in die Falle getappt?
Mhm.
Ja.
Ja.
Man sieht, wie mächtig diese Bande ist sozusagen auf der anderen Seite, dass sie vor nichts zurückschrecken, vor den wildesten Erzählungen. Ne? Wie gesagt, es ist ja frappierend. Wir haben jetzt heute diese Aufnahmen da aus, wie heißt es, Lützerath?
Lützerath,
ne?
Ja.
Ne? Und dieser total friedliche Parlamentssturm, auch Washington-Sturm, wird ja immer erwähnt, boah, 5 Tote. Ja, wer waren denn die Tote? Ne? Mhm. Du siehst immer in den Mainstream-Medien, Amerika, in Deutschland, boah, 5 Tote. Als wenn die Stürmer da die Sicherheitskräfte erschossen hätten. Das war natürlich umgekehrt. Ne?
Ja. Ja, beziehungsweise es war ein Herzinfarkt.
Da war, glaube ich, ein Herzinfarkt dabei.
Ja. Da hat einer einen Herzinfarkt gehabt, dann wurde eine von den Stürmerinnen da erschossen.
Ja.
Ja, stimmt. Und ich glaube, die anderen Sicherheitskräfte sind auch wegen irgendwelcher anderen Dinge da ums Leben gekommen. Also es hat eigentlich faktisch keinen Toten durch diesen direkten Sturm gegeben, wenn ich mich da jetzt recht erinnere. Und ja.
Ja, am Ende wurde jedes Mal das System legitimiert. Jetzt spreche ich auch schon wieder vom System.
Aber ja,
wurde das System nachhaltig legitimiert?
Mhm.
Ja, da muss man sich mal Gedanken machen. Also auch als Opposition, wenn es so schwer ist, Massen zu steuern und offenbar der Gegner auch versucht, Massen zu steuern, mhm, ne, in seinem Sinne, muss man sich mal überlegen, ob das weiterhin die richtige Taktik ist. Ne? Oder ob man
zu demonstrieren?
Ja, bin ich halt auch nicht so sicher. Ne?
Ja.
Also jedes Mal auf dem Höhepunkt der Protestwelle schafft man es, dann eben eine Gruppe in irgendeiner Form dann öffentlichkeitswirksam da hochzupuschen und dann anschließend als faschistische Terroristen hinzustellen, mhm, und die Demokratie selbst zu retten.
Mhm.
Ne, also jedes Mal geht der Schuss nach hinten los. In Sri Lanka habe ich jetzt auch extra nochmal nachgelesen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht war es ja da erfolgreich. Vielleicht wurde ja der Präsident für immer verjagt und jetzt gibt es keinen oder so. Wäre ja mal nett. Ne?
Nee, aber, es wurde ja ein neuer.
Hat, glaube ich, auch nicht geklappt. Ne?
Nicht wirklich.
Ich meine, wie gesagt, da war es jetzt, weiß ich nicht, da war es, vielleicht waren es sogar da im Mainstream die guten Demonstranten, mhm, wie du richtig sagst. Im Iran sind es ja auch die Guten, ne, gegen die Bösen. In Russland, wenn mal irgendwann demonstriert werden würde, sind es ganz bestimmt auch die Guten, die demonstrieren. Ne? Ja, aber das ist eben auch so eine Sache. Genau, muss man sich überlegen, ist das diese Millionendemonstration oder diese Großdemonstration, ist das die richtige Taktik? Ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Und was ich auch interessant finde, wie organisiert, international koordiniert sowas offenbar stattfindet. Dreimal dasselbe Drehbuch, ne? Dreimal eigentlich die gleiche Clique gegen eine ähnliche Protestwelle. Ne? Also wir haben hier schon fast so eine weltweite verrückte Auseinandersetzung. Das haben wir ja auch schon mehrmals hier auch an der Theke gesagt. Ne? Also es ist so ein bisschen dieser Krieg des Establishment gegen das Volk, ne? Ja. Was immer deutlicher wird, ja, auf ganz verschiedenen Ebenen.
Auf, ne, der ganzen Welt. Also quasi ein,
ja,
Weltkrieg.
Also zumindest in der westlichen Welt, ne? Und in irgendwie auch im Osten in einer, mhm, anderen Form. Ne? Ja, spannend, hochspannend. Ne? Also, mhm, dann, das entlädt sich dann immer wieder an solchen Geschichten. Aber wie gesagt, das sind leider keine, was heißt leider? Ja, es sind keine Siege gewesen. Ne? Also, mhm. Wahrscheinlich muss man sich auch überlegen, ist es überhaupt der richtige Ansatz, ein Parlament oder einen Präsidentenpalast zu stürmen?
Ja, das wollte ich gerade.
Interessiert der uns überhaupt oder sollten wir den, ja, vielleicht links liegen lassen?
Ne? Das ist eben der Punkt. Du hast gerade die nach der richtigen Strategie gefragt und selbstverständlich halte ich das auch für ja, albern, solche Aktionen durchzuziehen. Es bringt ja nichts. Ne? Also, genau, also wenn wir uns jetzt mal so vor Augen führen, die 27 Rentner, die da den Putsch geplant haben,
das ist ja genau die gleiche
Inszenierung. Das ist, ja. Das, ja, es ist, ja, es ist also an Absurdität kaum mehr zu überbieten. Ja, also wenn man sich mal vorstellt, ja, was für Möglichkeiten hätten diese Leute denn gehabt? Jetzt mal angenommen, die hätten das Parlament gestürmt. Ja, es ist ja nicht so wie Capture the Flag, wo du, wenn du die Fahne hast, dann das Sagen hast. Nein, es ist so, dann sitzen die im Parlament und warten darauf, von den, ja, Sicherheitsapparaten abgeholt zu werden. Höchstens, ja, wenn sie nicht sofort an Ort und Stelle erschossen werden. Ich weiß es nicht.
Mhm.
Ne? Und nichtsdestotrotz, dieses Bild, diese Suggestion, die wird ja durch die Medien transportiert. Das finde ich enorm interessant. Also, dass man den Leuten wirklich auch so einen Quatsch, so einen totalen Bullshit als mögliche, ja, wie soll ich sagen, so als möglichen Ausgang präsentiert. Also, man muss sich da, ne, also nehmen wir jetzt mal wieder diese 27 Rentner. Also, da wird ja wirklich so getan in den Medien, als wenn hier Gefahr bestünde. Ja? Es wird ja nicht gesagt, ja, da waren ein paar Clowns und die hatten irgendwelche spinnerten Ideen und die wollten die dann irgendwie durchsetzen. Nein, es wird tatsächlich an die Wand gemalt, eine gigantische Gefahr, die da gedroht hat, auch von unseren Politikern. Was denn, wo denn hier wirklich die Gefahr besteht? Wo ist die Gefahr? Die Gefahr ist bei diesen 27 Rentnern, die sich ausgemalt haben, wenn sie das Parlament übernehmen, ja, dann haben sie die Macht. Also da wird über die Machbarkeit überhaupt gar nicht, nicht mal ansatzweise philosophiert. Genau dasselbe ist es ja auch mit dem Sturm aufs Kapitol und genau dasselbe, genauso verhält es sich natürlich auch in Brasilien. Was ist denn damit erreicht, wenn die Leute, ich sag mal, einen Platz einnehmen? Ja, letzten Endes ist das Parlament, das Kapitol, das sind auch nur Gebäude. Ja, damit ist ja keine Macht verbunden. Aber es wird explizit so getan, als wenn es so wäre. Obwohl eigentlich jeder weiß, dem ist nicht so.
Und da darf man den pseudoreligiösen Aspekt gar nicht vergessen. Das sind ja pseudoreligiös erhöhte Gebäude. Ne? Also das sind ja die Tempel der Demokratie. Die Tempel der Demokratie werden gestürmt. Dieses Bild wird auch vom Mainstream dann verbreitet. Ja. Ne? Also die werden entweiht. Ne? Ja. Die werden entweiht. Das ist ein guter Punkt und das hat mir eben der David Dürr in seiner Kolumne fürs nächste Heft zugeschickt. Das ist ein sehr, sehr guter Punkt, weil er sagt, ja, auch diese Leute, die stürmen, wenn man sich so die Aufnahmen anguckt, insbesondere jetzt in Brasilien habe ich wenig gesehen, so im Parlament, die Leute, von den Gesichtern, aber die Gesichter, es gab ja ganz viele Fotos und Aufnahmen von Washington, ne, wo die, wenn die da so drin hängen. Und auch diese Leute, muss man sagen, sind so ein bisschen beeinflusst von dieser Pseudo-Religion, von dieser Weihe.
Natürlich.
Die stehen dann davor und man merkt so richtig, boah, aber hier ist ja eigentlich gar nichts. Ne? So, boah, ich bin jetzt im Heiligsten. Ja, eigentlich ist es auch nur ein Gebäude, so ungefähr. Ne?
Ja.
So dieser Schock eigentlich, wo bin ich eigentlich hier? Das steht manchen ins Gesicht geschrieben. Das ist ein wunderbarer Randaspekt, finde ich. Wie gesagt, habe ich jetzt von David Dürr, schönen Dank, mal geklaut und vorab präsentiert. Er hat es aber viel schöner geschrieben, im nächsten Eigentümlich frei nachzulesen.
Also ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein Randaspekt ist.
Das ist ein guter Punkt. Ne? Auf den bin ich gar nicht so gekommen.
Ja, das ist hochinteressant. Ja, es wird eigentlich jetzt hier die Religiosität dieser ganzen Veranstaltung eigentlich veranschaulicht. Ja.
Ja, aber das wird ja auch in den Berichten immer hochgehalten. Also es wird ja immer gesagt, ne, boah, die entweihen unsere heiligen Hallen.
Mhm. Da, ne? Ja, und als das ob das
böse.
Ja, aber als ob das irgendein.
Deswegen werden die auch behandelt wie Terroristen.
Ja, ne? Wie böse, wie das Böse.
Ja, das Böse schlechthin.
So, aber ja gut, da wird dann wahrscheinlich, ich schätze, da wird auch bei denen Damen und Herren, die sich zu solchen Aktionen verleiten lassen, da muss doch dann auch so ein Denkprozess einsetzen nach dem Motto so, ja, was habe ich hier jetzt eigentlich getan?
Also da müsste man mal diese Leute interviewen, die aber, glaube ich, sogar teilweise in Haft sitzen in Amerika. Ja. Das wäre ein interessanter Punkt. Sind die jetzt immer noch sozusagen, wollen die immer noch da die Macht übernehmen in irgendeiner Form oder sagen die ja auf diesen ganzen Mist, diese ganze Pseudoreligion habe ich gar keinen Bock mehr.
Mhm. Ne? Ja.
Weil ich habe es ja gesehen, ist ja gar nicht.
Wobei, ne? Vielleicht.
Da ist ja gar nichts.
Man kann das natürlich auch so interpretieren, das fällt mir jetzt gerade so.
Weißt du was? Selbst wir, ne? Selbst wir sind ja natürlich, klar, wir sind auch Kinder der Zeit, ne? Und Kinder der Medien und so weiter, ne? Ich weiß nämlich, ich habe vor, wann war das denn? War das vor Corona oder Anfang Corona? Da setzte gerade Corona ein. Da waren wir in Berlin mit den Kindern und ich war im Reichstag. Ich war mal irgendwann als, keine Ahnung, als Jugendlicher, glaube ich, auch da. Da war aber noch gar kein Parlament da und war jetzt im Reichstag. Und ich hatte zwar nicht so diese Überhöhung im Kopf, diese religiöse, aber im Prinzip, wahrscheinlich war es das doch. Weil, habe ich dir das nicht erzählt, mir kam dieses Parlament viel kleiner vor. Mir kam das, ich habe gedacht, ich wusste gar nicht, dass das so klein ist. Ne, dieser Sitzungssaal, ich gedacht, oh, das ist ja popelig. Ne? Ja. Und wahrscheinlich war das auch, so ganz im tiefsten Innern, hatte ich selbst auch diese Überhöhung im Kopf. Ne? Weil ich denke, das ist ja gar nichts eigentlich. Ne? Ja, habe ich gedacht, wäre viel gigantischer irgendwie. Ne?
Ja, so groß, ja.
Ne? Weil wahrscheinlich war das auch so ein bisschen,
Ja.
Da ist ja irgendwie dieser Tempel, der ist ja gar nicht da. Ne?
Ja, stimmt. Ja, das kann durchaus sein. Also es wirkt natürlich über die Kameraperspektive, durch die Kameraeinstellung, durch die verwendeten Objektive wirkt natürlich alles sehr wuchtig. Ja.
Also der Reichstag ist ja wirklich witzig, weil du kommst, es ist ja erstmal ein riesiges Gebäude von außen. Oh, jetzt schellt's. Und dann kommst du rein und hast ja dann dieses Drumherum und dann dieser Plenarsaal selbst ist ja nur ein kleiner Teil davon.
Ne? Ja.
Und deswegen auch, ne, hat man diesen Eindruck. So, jetzt musst du ein bisschen selber weiter zaubern, dann müssen wir nicht schneiden.
Oh ja, da hat es geklingelt, meine Damen und Herren. Sie sehen, hier wird nichts weggeschnitten. Hier bleibt alles auf Band. Ne? Das erleichtert uns selbstverständlich die Arbeit. Ja, wie gesagt, da hat jetzt, glaube ich, gerade der Postbote geklingelt und bringt vielleicht ein paar Bücher vorbei, je nachdem, was wir da bestellt haben. Ja, der Sascha Koll ist heute leider nicht vor Ort, sodass er diese Aufgabe hätte übernehmen können. Darum, ja, wie gesagt, musste Herr Lichtschlag jetzt gerade die Treppen hinunterrennen und das Paket, das da geliefert worden ist, in Empfang nehmen. Und ich gehe felsenfest davon aus, dass er sich bereits jetzt auf dem Rückweg befindet. Und da ist er auch schon. Labern ist eine Kunst.
Ja, habe ich gerade gedacht, das ist das Schöne. Dich kann ich hier alleine labern lassen. Ich könnte das gar nicht. Du bist das ja geübt, die Solo-Show oder Kamera. Also ich hätte jetzt nicht gewusst, was ich sagen soll.
Ich habe auch nur erzählt,
sehr schön.
Was ist.
Da mache ich mir gar keine Sorge, dass du das schaffst.
Sagen, was ist. Ja, das ist die Kunst. Notfalls beschreibe ich die Raufasertapete hier. Oder verweise auf dieses herrliche Bild. Ja, da müssen wir den Vladasch stehen.
Ah, da wollten wir auch mal fragen. Mach mal.
Da müssen wir den Frank Vladasch. Vielleicht sieht er sich dieses Format ja auch an. Dann wollten wir mal fragen, ob es von diesen Dingern noch Exemplare gibt. Weil wir jetzt auch Anfragen bekommen haben, ob dieses Ding käuflich zu erwerben ist. Frank, antworte doch mal. Ja, wo waren wir stehen geblieben?
Bei meinen Eindrücken im Reichstag.
Bei deinen Eindrücken
nochmal im Reichstag. Nochmal zu der religiösen Überhöhung dieser heiligen Hallen.
Das wird natürlich auch bewusst gemacht. Ne? Also das ist, ja.
Aber du siehst, da fällt mir gerade auch, dann geht man ja da drum rum, um diese Kuppel. Ne? Diese Kuppel, die haben sie dann ja neu errichtet erst später, ne? Nach dem Reichstagsbrand oder so.
Ja.
Das Ding, das ist derart sakral aufgeladen, ne? Dass man schon durch die Glaskuppel geht und so, ne? Das ist halt klar, das dient alles dieser Überhöhung. Ne?
Ja, das dient der Überhöhung und auch der Einnordung und selbstverständlich auch der Einschüchterung derer, die dieser Religion vielleicht nicht angehören wollen. Und da kommen wir auch schon hier zu einem Aspekt. Es ist ja immer hier die Frage von wegen wählen oder nicht wählen und so weiter. Und das ist, wie ich ja immer sage, so eine Glaubensfrage. Ne? Die Glaubensfrage ist dieses System, ist diese Demokratie, ist die denn wahr? Ist das echt? Ist das wirklich? Und da sage ich ja, nein, ist es nicht. Also ob man jetzt wählen geht oder nicht.
Das ist ja auch, deswegen ist, das hat zuletzt auch Stefan Blankertz auf Freiheitsfunk mal nochmal ganz, ganz nett geschrieben. Deswegen ist das ja auch immer so eine Sache. Klar kann man das nachvollziehen, dass Leute sich betrogen fühlen, weil vielleicht irgendwo Wahlen ein bisschen manipuliert werden. Ne? Mhm. In Brasilien, in Amerika, da gab es Unregelmäßigkeiten. Die Frage ist aber, ist das wirklich so entscheidend, ob 51% für die sind und 49% für die oder doch nur 49% für die und die 51% für die anderen?
Ja.
Haben 51% wirklich die Legitimation, über die 49 zu bestimmen?
Ja, ja,
haben die
ja,
das?
Ja.
Und warum dann nicht 49? Und wo ist überhaupt der Unterschied, wenn irgendwer über einen anderen bestimmt? Ja. Das ist doch der Punkt. Ne? Wenn irgendeiner Zwang ausübt gegenüber den anderen, das ist der eigentliche Punkt. Ne? Nicht, ob das jetzt 50,1 zu 49,9 oder umgekehrt, das ist doch Pillepalle. Das ist ja auch schon diese religiöse Überhöhung. Ne? Ja. Bei dieser Zahl, bei dieser Zahlenmystik oder so.
Zahlenmystik, ja stimmt, stimmt. Hat man ja auch in Religionen diese Zahlenmystik. Die ist ja ganz, ganz entscheidend dort. Und ja. Und
besonders absurd wird es ja, fällt mir gerade ein, besonders absurd wird es ja in Amerika, wo es ja dann auch teilweise so ist, dass die mit den Mehrstimmen am Ende auch gar nicht gewählt werden können. Ne? Dass unter Umständen der Präsident gewählt wird, der weniger Stimmen absolut gesehen bekommt, weil diese Umrechnung über die Einzelstaaten dann und die Wahlmänner dann
erfolgen. Oder so wie genau. Das hier in Europa so ist mit dem Europäischen Parlament, wo Deutschland jetzt auch nur eher unterrepräsentiert
richtig,
ist. Ne?
Richtig,
das stimmt. Ist auch genau dasselbe. Also
der deutsche Wähler hat ja kaum Einfluss. Ne? Das irgendwie, der hat, glaube ich, dann pro Million, ich weiß nicht, hat er dann einen Abgeordneten und dann kommen, weiß ich nicht, 50.000 Luxemburger, die haben auch einen Abgeordneten.
Ja,
ne?
Stimmt.
Aus der Luft gegriffen, ist nicht ganz so. Aber.
Ja, aber die Unterschiede sind da, soweit ich weiß, doch schon ziemlich eklatant. Also Deutschland ist enorm unterrepräsentiert im Europäischen Parlament. Muss man jetzt nicht zwingend schade finden.
Nee.
Weil andere Länder ja in Anführungsstrichen vernünftiger wählen, ja. Also so schlecht ist das nicht.
Aber interessant sagen, ist schon, das ist immer das Gleiche. Die waren immer schon, die Deutschen waren immer unterrepräsentiert. Mhm. Und dann gab es ja die ein oder andere Erhöhung der EU-Mitgliederzahlen. Ja. Ne? Und jedes Mal ist dann immer die Frage, wer verzichtet jetzt auf Mandat, wo wird was beschnitten und wo wird das was dazugegeben. Ne? Und jedes Mal sind die Franzosen dann immer ziemlich erfolgreich, ihren Einfluss einigermaßen zu halten. Mhm. Und die Deutschen... Die werden verwässerter und verwässerter und ja. Bekommen immer weniger Einfluss. Ne? Ja, das ist eben auch so, aber das ja, ist ja auch nichts Neues. Ne?
Nee. Aber ja, nichtsdestotrotz kann man an dieser Religion festhalten, wenn man denn will. Ne? Muss man nicht zwingen, tut man aber trotzdem. Aber ja, wie gesagt, ich wollte noch mal auf den Punkt zurückkommen. Wir haben diese Demonstrationen und ich finde, ich sage ja immer, wenn ich jetzt sage, so ja, wählen an sich bringt ja jetzt nicht viel, ne, beziehungsweise ich halte das eben für ein reines Glaubensbekenntnis, dass Wählen etwas bewirkt, an dem man nicht zwingend festhalten muss. Und ich sage dann immer, ja, besser sind doch dann tatsächlich Demonstrationen. Ne? Nur die Frage ist halt wirklich, wir haben ja hier jetzt deutlich herausgestellt, so der Sturm auf diese religiösen Tempel, der bringt es letzten Endes nicht.
Offenbar war er jedes Mal kontraproduktiv, ne?
Der war jedes Mal kontraproduktiv und dazu muss man sagen, wenn man denn.
Jetzt vielleicht ist es auch ein religiöses Zeichen. Ne?
Dass ja, es ist dann eben doch kontraproduktiv.
Also vielleicht, aber,
der liebe Gott will uns was sagen. Ja, eventuell schon. Ja, und da ist halt hier die Frage. Man kann ja demonstrieren gehen, aber was kann man denn dann in Folge dieser Demonstration richtig machen? Oder wo sind denn da hier die Hebel, die die Menschen haben, die mit dieser Religion nicht einverstanden sind und die sich eben dieser Religion vollständig entziehen. Was für Hebel hat man da?
Einfach sein eigenes Ding machen, was wir hier auch machen.
Ja. Ne?
Was im Prinzip jeder machen sollte, in eigenen Strukturen, auch in eigenen wirtschaftlichen Strukturen, wo wir auch immer sagen, zusammenarbeiten, die richtigen Leute müssen zusammenarbeiten, müssen miteinander Geschäfte machen, müssen miteinander produktiv sein. Ne? Mhm. Einfach parallele Strukturen dagegen setzen. Ich denke mal, wenn da die Energie hinfließen würde, die bislang oder oft noch in so politische Oppositionsarbeit gesteckt wird, dann wäre schon viel gewonnen, könnte ich mir vorstellen.
Also der Aufbau alternativer Strukturen, die an diesem...
Was ja auch stattfindet, ne? Muss man ja auch sagen. Das ist ja das Schöne. Ne? Also auch zum Beispiel die alternativen Medien sind ja durchaus gewachsen.
Ja, das ist richtig. Das ist wirklich richtig. Aber wie gesagt, da ist ja noch Ausbaupotenzial, was man da machen kann. Da müsste man sich einfach mal überlegen, ob man da nicht etwas anbietet. Ob man da nicht... sich Gedanken macht, weil ne, es ist natürlich auch bei uns in der Szene so, die Leute wollen natürlich auch irgendwo abgeholt werden zu etwas, was sie machen können. Da müsste man mal drüber nachdenken, was man da wirklich, wirklich konkret tun kann, um wirklich an diesem ganzen Kladderadatsch vorbei agieren.
Das machen wir jetzt mal ganz spontan, live vor der Kamera. Das wäre doch ein schönes Oberthema für unseren nächsten Kongress auf Usedom, so er denn dieses Jahr stattfindet.
Ja. Parallele Strukturen
etablieren. Sowas in der Richtung.
Ja, das ist gar nicht schlecht. Darüber kann sich übrigens jeder von Ihnen Gedanken machen, wie man sich denn dieses Systems entziehen kann, ja, und was es dafür eigentlich braucht, was ist, wie soll man sagen, was man eigentlich alles unternehmen kann, um sich dem System zu entziehen und was es dann tatsächlich auch an Parallelstrukturen bräuchte, ja, und da kann man jetzt wirklich alles nehmen, da kannst du von mir aus sogar Rechtsprechung nehmen, ne,
kommt einem immer wieder die Bild, Geld, ne, klar, Geld,
Geld?
Bitcoin, Gold, ja, ähnliches, ja, ne, was ja auch schon gemacht wird.
Ja.
Bildung ist ganz wichtig, ne, ich weiß. Ich glaube, Roland Bader hat immer gesagt, Bildung und Geld ist das Wichtigste, was man dem Staat entziehen muss. Und,
ja,
und auch das muss man nicht unbedingt entziehen in der politischen Art und Weise, sondern einfach Neues dagegen setzen.
Ja.
Bei Bildung ist es allerdings schwer, das ist ganz klar. Da hatten wir zuletzt noch in Oldenburg, ich weiß, am Tisch abends lange darüber diskutiert, weil natürlich der Staat da sehr dahinterher ist und kleinste Freiräume sofort versucht zu schließen. Mhm. Das war, glaube ich, zuletzt auch, da hatten doch auch hier die Corona-Kritiker, hatten eigene Schulen gegründet und ähnliches, ne, und sofort, ne, wurde dann das auch als so eine Art Terrorismus hingestellt.
Ja.
Ne? Das ist ganz schwer, also in Deutschland jedenfalls.
Also wobei du hast ja sicherlich mal von diesen demokratischen oder freien Schulen gehört, die es hier gibt. Die gibt es ja tatsächlich hier. Und da muss man sagen, die funktionieren tatsächlich ganz, ganz anders als jetzt die staatlich reglementierten Schulen. Da ist dem Kind mehr oder weniger selbst überlassen, was es lernt und wie es lernt und in was für einer Geschwindigkeit es lernt. Und
aber die müssen sich doch auch an die Lehrpläne halten, ne? Soweit ich weiß.
Die müssen es anbieten. Die müssen die Lehrpläne anbieten. Die müssen den Stoff, der in, so wie ich das verstanden habe, die müssen den Stoff, der in staatlichen Schulen unterrichtet wird, den müssen die gewissermaßen als Option für die Kinder offen haben. So, aber ob das Kind dann jetzt daran teilnimmt oder doch lieber Werkunterricht nimmt und lernt, wie man einen Tisch baut oder einen Schrank baut, das bleibt dann tatsächlich dem Kind selbst überlassen. Also das Kind hat dann gewissermaßen selbst die Möglichkeit, sich dem auszusetzen, was da angeboten wird. Und so wie ich das verstanden habe, es muss nachher, also wenn der Schüler, die Schülerin dann am Ende eine Prüfung ablegen will, beziehungsweise einen Schulabschluss haben will, dann müssen die Inhalte des offiziellen Lehrplans auch gelernt werden und die werden dann gewissermaßen abgefragt. Aber dazu muss man sagen, unser Schulsystem ist ja wirklich, wie soll man sagen, es ist nicht kindgerecht. Und wenn man sieht, welche Erfolge dieses alternative Schulsystem mit sich bringt, dann stellt man fest, dass die Kinder, die wie gesagt so eine alternative Schule besucht haben und dort dann das gelernt haben, was sie für wichtig gehalten haben, die haben dann in der Folge keine Probleme damit, das innerhalb kürzester Zeit zu lernen, was ihnen in einer öffentlichen Schule abverlangt wird. Mhm. Also das ist für die dann kein großes Thema, dieses Wissen sich kurz einzuverleiben und dann wieder auszukotzen. Und letzten Endes funktioniert unser Schulsystem ja nicht anders. Es wird ein Wissen präsentiert, das muss man sich einsaugen und dann muss man es wieder auskotzen. Und ob du das behältst oder nicht, danach fragt später keiner.
Alternative Schulen gehen dahin, dass die Kinder lernen zu lernen.
Ja, richtig.
Und nicht ein gewisses Art von Wissen vermittelt zu bekommen. Ja, das ist eben der Ansatz der Staatsschule. Ne?
Richtig. So, und da ist das Gehirn dieser Kinder ist ganz, ganz anders strukturiert als das eines Kindes, das permanent mit diesem Frontalunterricht konfrontiert ist und gezwungen wird, Informationen aufzunehmen, die das Kind normalerweise ausblenden würde. Das macht was mit dem Gehirn. Also, ja.
Das haben wir ja auch festgestellt, diese Corona-Proteste, insbesondere diese Schauspielerinitiative, wie war das, diese Videos, die gedreht wurden.
Ja.
Ne? Das war ja ganz klar aus dem Milieu der Waldorfschulen, ne? Wo diese Leute herkommen.
Ja.
Ne? Das ist schon interessant gewesen.
Stimmt, ah ja, eine Anekdote, die wollte ich ja doch beim letzten Mal schon erzählt haben, habe ich aber vergessen. Weißt du, das hier, wo du gerade Waldorf-Szene sagst.
Wie viel?
38, ja, jetzt können wir eigentlich auch schon fast Feierabend. Ja,
wir haben heute ein bisschen kurz.
Ja, wir haben heute viel zu tun. Meine Frau, die geht ja zum Yoga.
Schön.
Und das hat mich wirklich, wirklich umgehauen. So, die geht, wie gesagt, gelegentlich zum Yoga und da war sie jetzt auch kurz vor Silvester bei einer Veranstaltung, die war was länger, also das waren dann, ich glaube, 3 Stunden oder über 3 Stunden haben sie da Yoga gemacht und Meditation und weiß ich nicht was. So, und dann hat es am Ende dieser Veranstaltung noch so ein, ja, Kuchen, Sekt, Kaffee gegeben. Und ja, meine Frau blieb dann auch noch da und sie hat sich dann da hingestellt und dann haben sich so ein paar Personen um sie geschart, auch unter anderem die Yoga-Lehrerin. So. Und dann war sie total baff, als die Yoga-Lehrerin auf einmal anfing zu hetzen. Ja, und dann ging es dann auf einmal um Politik. Da ging es auf einmal um Migration. Ja, was unsere Politiker hier denn machen, ja, mit den ganzen Migranten. Ja, wir suchen eine Wohnung. Ja, woran liegt das wohl, dass wir keine finden? Ja, das liegt an der Politik und den Migranten, die hier alle reinholen. Also da wurde dann gehetzt.
Vom Yoga-Lehrer.
Von der Yoga-Lehrerin.
Von der Yoga-Lehrerin.
Und das Krasseste war, meine Frau dachte dann so, oha, oha, die nimmt den Mund aber jetzt ganz schön voll, ob das nicht irgendwie ja hier unter den Schülern da nicht irgendwo eine Gegenrede provoziert, weil ne, man weiß ja, welche Leute so zum Yoga gehen. Stichwort Waldorf-Klientel oder was weiß ich, Grünenwähler. Aber nein, alle Leute haben genickt, haben zugestimmt, haben gesagt, ja, hier gibt es gewaltige Probleme. Hier gibt es also das, was die Politik hier veranstaltet. Und ich meine, das waren dann, ich bin mir jetzt nicht sicher, ich meine, es wurde auch Corona und so thematisiert. Also diese Politik, die hier jetzt gerade so forciert wird, die wurde ja doch ganz massiv kritisiert. Es wurde gehetzt, ja, wie man so schön sagt. Und das von Leuten, von denen man es doch am allerwenigsten erwartet.
Daran sieht man, also diese ganze Inszenierung, worüber wir vorher gesprochen haben, diese einzelnen Ereignisse und so weiter, die haben es nötig. Ne? Die haben es offenbar nötig, das ganz große Rad zu drehen, weil sie die Leute verlieren. Ne? Ja. Das ist das Schöne. Schönes Wort zum Schluss eigentlich, schöne Anekdote.
Ich finde auch, ja, also es wird, es wirkt. Es wird und es wirkt. Ja. Ja, was soll man dazu sagen? Ja, wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, nächste Woche dann wieder.
Genau.
Nächste Woche wieder Donnerstag dann und dann hoffentlich wieder was länger. Danke, dass Sie trotzdem eingeschaltet haben. Und ja, wie immer quasi am Ende dieser Sendung verweisen wir auf unser reichhaltiges Angebot an älteren Ausgaben, die wir Ihnen sehr, sehr gerne zuschicken, damit Sie diese Ausgaben an Leute verteilen können, die eventuell daran interessiert sein könnten, unser Magazin zu abonnieren. Ja, das war doch jetzt schön gesagt.
Das hast du sehr schön gesagt.
So, und jetzt habe ich tatsächlich hier mir Blatt.
Was, ein leeres Blatt?
Ich habe ein leeres Blatt, ich habe Stift dabei. Ich wollte mir eigentlich aufschreiben, worüber wir uns heute hier unterhalten haben, weil wir das im Nachgang immer besprechen und wir vergessen es dann. Naja. Sei es drum, gucken wir uns das Video an. In dem Sinne, herzlichen Dank dafür, dass Sie eingeschaltet haben. Bis zur nächsten Woche. Alles Gute und tschüss.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.